Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, Schmalbart ist bislang nur ein loses Netzwerk von Menschen mit ähnlichen Zielen und einer Webseite, die gibt's schon. Welche Idee verbirgt sich denn genau dahinter?
Die Idee ist, dass wir zur Förderung einer freien und offenen und auch sehr unterschiedlichen Gesellschaft versuchen, die Debattenkultur zu verbessern, indem wir uns zum einen an bestimmten politischen Debatten beteiligen und indem wir zum anderen auch bestimmte Online-Werkzeuge herstellen, mit denen man das tun kann. Dabei sind auch einige kleine Online-Medienprojekte.
Online, ich habe schon gesagt, ist die Webseite. Sie sind auch schon bei Facebook und Twitter, aber der Content soll jetzt quasi erst noch hinzukommen. Wie soll der denn dann aussehen?
Der Schwerpunkt ist tatsächlich, Diskussionen zu unterstützen, die Menschen online auf Facebook und anderen Orts führen, indem wir diese Diskussionen strukturieren, indem wir Argumentationshilfen geben, indem wir eigene kleine Online-Medienprodukte bauen.
Da kommt ja immer dieser Begriff, ich weiß, Sie mögen den nicht, das Snackable Content ins Spiel, also kleine Informationshappen, die man schnell verarbeiten kann. Wie wichtig sind die aber, um eben in der Diskussion präsent zu sein?
Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich wenig verdichtete politische Aussagen. Es gibt viele Formen, wie etwa sehr gute Dossiers bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu politischen Themen. Gegen die Wikipedia kann man inhaltlich ja auch eigentlich nichts sagen, aber während die Dossiers der Bundeszentrale für politische Bildung sehr lang sind und man die eben nicht einfach scheren kann, gilt das für Wikipedia-Artikel nach meiner Erfahrung auch. Die sind eben lexikalisch und befassen sich allein die ersten Absätze mit Abgrenzungsproblemen zu anderen Begriffen. Das macht das einfach unbrauchbar, wenn man mal eben wissen will, was ist eigentlich der Ausbildungsstand von syrischen Flüchtlingen, die im Jahr 2016 nach Deutschland kamen. Gerade diese Fakten sind schwer zugänglich und häufig auch nicht in der Form aufbereitet, wie man sie dann braucht. Und wenn man online diskutiert, dann will man auch nicht 10 Minuten suchen.
Deshalb arbeiten Sie auch bereits an Softwarelösungen für einige dieser Probleme, die Sie angesprochen haben. Eine ist eine sogenannte Faktenbank. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Wenn man auf die Faktenbank online geht, dann kann man gleich den Begriff aussuchen, um die es geht, also die Kategorie wie zum Beispiel Klimawandel, und sieht dann dort verschiedene Charts und Texte, die man weiter verbreiten kann, also etwa Fragen dazu, wie ist es eigentlich begründet, dass die Erdtemperatur steigen wird. Diese Dinge kann man eben runterbrechen. Ich hoffe, dass es pro Thema 3 oder 5 Charts werden und nicht wieder ganze lexikalische Einträge. Und die Software muss deswegen sehr schnell und einfach verständlich sein. Und im Grunde funktioniert sie wie eine Wikipedia.
Jetzt kann man ja das ganze Projekt nicht betrachten, ohne auf den Namensvetter Breitbart zu schauen. Die Plattform ist ja in Deutschland noch nicht gestartet, aber einen Vorgeschmack haben wir vor ein paar Tagen bekommen mit dieser Geschichte über Migrantenmobs, die in Dortmund eine Kirche angezündet haben. Welchen Vorgeschmack gibt uns das und auch die US-Mutterplattform auf das, was auf uns mit Breitbart Deutschland dann zukommt?
Hinter Breitbart stecken vermutlich sehr vermögende Privatinvestoren und das wirtschaftliche Potenzial wird sicherlich auch ein wichtiger Faktor sein. Der weitere Gesichtspunkt ist, dass Breitbart eben genau die Grenze überschreitet zwischen einem klassischen Boulevard, über den man sicherlich qualitativ auch streiten muss, aber zwischen einer klassischen Boulevardzeitung online und einem Breitbart ist noch ein deutlicher Unterschied, weil Breitbart ganz klar aktivistisch ist, also von vornherein das Ziel hat, eine bestimmte Meinung nicht nur zu unterstützen, sondern auch zu entsprechendem Wahlverhalten zu führen. Das ist, hat Breitbart ja erklärt. Und weil Breitbart eben sich selbst als antimedial sieht, der Andrew Breitbart hat selber mal gesagt, dass die Aufgabe wäre, die klassischen Medien zu zerstören.
Und Breitbart ist ja quasi nur auf die Spitze getrieben, was wir bei einigen anderen Plattformen auch in Deutschland schon sehen, die auch eine bestimmte Leserschaft haben mit einer bestimmten politischen Einstellung. Wie schwierig ist es denn überhaupt, um den Diskurs weiterzuführen, in deren Filterblase reinzukommen mit ihrem Inhalt?
Ich glaube, man muss es probieren. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir zum Beispiel, wenn wir mit einer großen Zahl von Personen auf Facebook-Postings reagieren, dass wir schon Kommentare an die ersten Stellen setzen können, indem wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, was meistens ein Like ist oder eben das wiederum kommentieren. Diese Idee, dass man auf Google auf Suchbegriffe reagieren kann, die halte ich auch für wichtig. So ein Thema wie Massenvergewaltigung beispielsweise, wenn man das auf Google sieht, führt eben zum Teil auch zu Websites, die den Eindruck vermitteln, als seien die Massenvergewaltigung insbesondere durch Ausländer ein alltäglicher Vorgang in Deutschland. Und das ist aus meiner Sicht systemisch bedingt. Massenmedien vermeiden solche politischen Kampfbegriffe, die wird man also in Headlines selten finden. Und in diesem Fällen entstehen Informationslücken, würde ich sie ruhig mal nennen, weil man, wenn man absichtlich die Begriffe der politischen Gegenseite nicht benutzt, man eben auch über Google nur deren Inhalte zugänglich macht.
Aber muss man dann wirklich auch solche Begriffe wie Fiki-Fiki-Flüchtlinge besetzen, um eben da auch aktiv oder präsent zu sein?
Es gibt gute Gründe zu sagen, dass man bestimmte Begriffe nicht benutzt, weil sie allein durch den Transport eine Bedeutung mittragen. Also das ist eine lange Diskussion über das Verhältnis von Zeichen und Bedeutung. So einerseits. Andererseits haben wir hier tatsächlich das Problem, dass wer erstmal in solch einer Blase sich befindet, da eben auch anders gar nicht mehr rauskommt und ein Bild einer Wirklichkeit konstruieren kann, die eben von solchen Massenmedien wie Breitbart so selektiv erzeugt wird, dass wirklich eine qualitative Veränderung gegenüber bisherigen Massenmedien ist. Die Öffentlichkeit ist zerfallen in Tausende, Hunderttausende von Mikroöffentlichkeiten, könnte man beinahe sagen. Und jetzt kommt eben noch als nächste Stufe der Desintegration noch dazu, dass wir Akteure haben, die eben hinsichtlich des Qualitätsanspruches ihre Latte noch niedriger legen und bei der politischen Agenda anfangen, Fakten zu konstruieren. Und das halte ich für ein so großes Problem, dass ich gerne die Diskussion über die Bedeutung von Sprache und die Benutzung einzelner Begriffe wenden möchte.
Also viel zu tun, auch in den nächsten Monaten. Sie haben selber gesagt, hinter Breitbart steckt viel privates Kapital, das ja dann auch eingesetzt wird, um eben Reichweite zu erzeugen. Wie sieht denn das andersrum hinter dem Projekt Schmalbart aus? Weil um das alles zu verwirklichen, braucht es ja auch definitiv viel Geld. Wie ist da die Lage?
Also Schmalbart braucht nicht definitiv viel Geld, solange wir mit ehrenamtlicher Arbeit unterwegs sind. Wir haben ja jetzt schon fast 1000 Euro im Monat Spendenvolumen und wenn wir noch ein bisschen suchen, finden wir sicherlich auch Stiftungen und NGOs, die uns jetzt schon angesprochen haben, ob man nicht gemeinsam arbeiten könnte. Es gibt die Möglichkeit, Medienprodukte zu erstellen. Wir haben viele Möglichkeiten, wie wir die Sachkosten, die wir haben, verdienen können. Und ich denke, es wird auch einen Punkt geben, wo andere Leute, dann nicht ich, aber andere Leute tatsächlich ein kleines Entgelt bekommen, weil es einfach nicht möglich ist, so ein Angebot wie Breitbart jeden Tag rund um die Uhr zeitgerecht zu beobachten.
Fake News und politische Kampfbegriffe in einen neuen Kontext setzen, das sind ein paar der Ideen hinter Schmalbart. Was die Macher damit wollen und wie es um den Meinungskampf im Internet bestellt ist, das haben wir mit Christoph Kappes besprochen. Er hat die Idee zu Schmalbart gehabt. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.